jede Beziehung lebt von dem Maß, in dem ich mich hingebe. Also wie sehr zeige ich mich in dem, wer ich wirklich bin. Ich denke auch, diese Sehnsucht ist ja tief in uns hineingeschrieben. Ich möchte geliebt werden als die Person, wer ich wirklich bin.
Liebe Bernadette, herzlich willkommen bei Unverschämt Katholisch.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich echt. Das ist jetzt ein Live-Kennenlernen hier im Podcast. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Du bist Leiterin der Home-Akademie in Salzburg, Autorin, Podcasterin und Speakerin. Auf vielen verschiedenen Konferenzen hat man dich schon gesehen. Und heute hier zu Gast. Ich freue mich sehr.
So schön, danke. Es ist ein Geschenk, dass ich da sein kann heute und dich auch kennenlernen kann.
Wir haben uns ein sehr, sehr schönes Thema für dich vorgenommen, nämlich Intimität mit Gott.
Ja, mein Lieblingsthema.
Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich mit jemandem darüber rede, dann mit der Bernadette Lang.
Wunderschön.
Du bist nämlich auch geweihte Jungfrau, aber da kommen wir gleich noch dazu. Bevor wir nämlich tief einsteigen, habe ich immer so eine bisschen lustige oder doofe Frage. Und zwar, wenn du ein Geschäft wärst, also keine Ahnung, irgendein Fachhandel, was für ein Geschäft wärst du, was könnte man kaufen?
Eine Parfümerie.
Ah, sehr schön. Hast du einen Lieblingsduft?
Ich liebe Rosen eigentlich tatsächlich sehr gern. Ja.
Sehr schön. Ich liebe vor allem in anderen Ländern in Parfümerien zu gehen. So in Italien oder so, in Florenz war ich einmal in so einer schönen Parfümerie.
Das ist ein Traum.
Voll schön. Also liebe Berna, viele kennen, glaube ich, deine Geschichte, weil vor 3 Jahren, glaube ich, war das, deine Jungfrauenweihe im Salzburger Dom. Das war ein großes Event. Du bist eingezogen im Brautkleid und hast deinem Leben Jesus geweiht und hast versprochen, ehelos zu leben. Wie kam es dazu?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das stimmt alles. Also, und da steht natürlich auch ein bisschen eine längere Geschichte dahinter. Also, ich bin ja katholisch aufgewachsen am Land, sehr traditionell. Am Sonntag sind wir in die Kirche gegangen. Für mich war es die langweiligste Stunde der Woche. Eine Stunde Kirche quasi. Dann hatte ich wieder 167 Stunden frei von Gott. Und insofern muss ich sagen, hatte ich eigentlich immer so diesen Generalverdacht, dass Gott extrem langweilig ist und man muss so irgendwie Gott dulden, aber man will nicht gerne mit ihm sein, so ungefähr. Und dann mit 14 bin ich eingeladen worden zu einem katholischen Jugendfestival nach Bosnien, ein Wallfahrtsort Medjugorje. Und ich muss sagen, also ich hatte ja immer diesen Gedanken, okay, es sind nur alte Leute in der Kirche, es ist langweilig und so. Und das, was ich dort gesehen habe, das war unfassbar, nämlich 40.000 Menschen auf einem riesigen Platz hinter der Kirche, so ein Plaza, und dann alle mit Flaggen und Fahnen aus 70 verschiedenen Ländern. Und sie haben getanzt und gesungen und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, dass die katholisch sind, das geht nicht.
Irgendwas stimmt hier nicht.
Na gut, und dann wurde Messe gefeiert und ich kann mich erinnern, dass der Priester dann so eine weiße Scheibe Brot genommen, die Hostie an die in die Höhe gehoben. Ich muss sagen, ich war zu der Zeit 14 und eigentlich in der Krise. Ich habe auch nicht gewusst, ob Gott wirklich existiert. Also ich habe sehr ehrlich daran gezweifelt. Ich muss auch sagen, ich habe mich sehr selber irgendwie nicht annehmen können. Also das heißt, ich hatte irgendwie sehr viel Minderwertsgefühle und so weiter. Und ja, sehr viel Zweifel, ist mein Leben überhaupt irgendwie lebenswert und so. Und mitten in diese Phase hinein eben hebt dieser Priester diese weiße Scheibe Brot, in der ich nicht weiß, existiert Gott. Und plötzlich ist es so etwas, wie wenn zwei Erkenntnisse komplett in mein Herz fallen. Erstens, Gott existiert. Zweitens, er liebt mich bedienungslos. Und ich muss sagen, ich habe immer gedacht, ich muss mir Liebe verdienen. Ich muss etwas leisten, ich muss etwas tun. Es genügt nicht quasi, einfach zu sein. Und da ist Gott einfach komplett hereingecrashed, muss man sagen. Und es war so, deshalb sage ich auch Parfümerie, es war wie ein Duft, der mir in die Nase gestiegen ist. Ich würde sagen, der Duft Gottes oder wie ein Duft von Abenteuer. Und ich habe mir gedacht, okay Gott, vielleicht ist er doch noch mehr.
Ja.
So. Und dann habe ich gedacht, gut, ich gebe dir eine Chance. Ich bin nach Hause, ich habe angefangen, meine Bibel zu lesen. Ja, so bis dato ist die irgendwo verstaubt in meinem Bücherregal. Ich habe sie gepackt und ich habe angefangen einfach zu lesen und so Art zu beten. Aber ich wusste gar nicht, wie geht das? Ja. Ich kannte nur diese vorgefertigten Gebete. Aber so habe ich angefangen, irgendwie Gott mein Herz auch ein bisschen zu zeigen. Und dann ein Jahr später bin ich wieder an diesem Ort. Eigentlich selbes Setting. Es war wieder dieses Jugendfestival im Sommer bei 35 Grad und so, ja, mit diesen 40.000 Menschen. Und dann kann ich mich erinnern, es war ein Abend, die Grillen haben gezirpt und eine Violine hat gespielt. Und ich bin da irgendwo da mittendrin gekniet unter diesen tausend von Menschen. Und plötzlich hatte ich, ich glaube, eine Begegnung mit Jesus, die für mich sehr intim war, auch sehr tief, weil Jesus, er hat mir eine Frage gestellt und ich weiß, es war nicht meine Idee, dass ich kann mir nicht selber so eine Frage stellen, nämlich diese Frage war, willst du mir gehören? Und diese Frage hat mich schockiert erst einmal, weil ich war überfordert und ich wusste nämlich, wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, dann werde ich nicht heiraten. Also das heißt, die hat so massive Auswirkungen auf mein Leben und ich dachte, diese Frage, einfach weg, ich kann sie nicht handeln, weg, yeah, damit. Ich habe sie zur Seite geschoben und wollte nichts mit dieser Frage zu tun haben. Yeah. Und ich muss sagen, in dieser Zeit, ich war 15, ich war in einer Beziehung, ich würde sagen, so erste ernsthaftere Teenager-Beziehung, die hat sich auch so bis 18 gezogen. Ich habe die Frage zur Seite gelegt und wollte sie nicht mehr berühren, weil sie war mir zu prekär. Ich wusste, da ist irgendetwas und also das kann ich nicht kontrollieren. Und dann war es so, als ich 18 war, ich bin in dieser Zeit immer mehr auch in den Glauben hineingewachsen. Ich habe eine katholisch-charismatische Community kennengelernt, Loreto, und ja, habe dann mich auch entschieden, Theologie zu studieren. Also ich bin irgendwann da hineingekommen und dann kann ich mich erinnern, einmal war ich in einem Gebetsraum, da habe ich dann in Salzburg angefangen zu studieren. Es war eine kleine Kapelle und da habe ich mir gedacht, jetzt erlaube ich mir diese Frage, weil sie war immer da. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist mit dieser Frage? Willst du mir gehören? Und irgendwie habe ich gemerkt, mit Herzklopfen irgendwie, da ist auch eine Sehnsucht damit verbunden. Mhm. Am liebsten würde ich Ja sagen, so. Mhm. Und da muss ich sagen, je besser ich Gott kennengelernt habe, gemerkt habe, er ist ein Gott der Abenteuer. Er ist nicht langweilig. Dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie wünsche ich mir sogar irgendwie ihm alleine zu gehören. Mhm. Ja, und dann hat es angefangen, dass Männer gekommen sind und ich war Studentin, ich hatte Zeit und habe alles Mögliche gemacht und alle möglichen Festivals und so weiter und auch Gebetsgruppen. Also ich war in dieser schon charismatisch-katholischen Bubble unterwegs. Ja, und dann war es eben so, dass Männer gekommen sind und gesagt haben, hey, kannst du dir was vorstellen? Ich kann mich erinnern, also ich fand sie auch sehr attraktiv, habe gedacht, okay, sportlich, attraktiv, Christ im Vergleich ja zu dem vorher. Es passt eigentlich alles. Und gleichzeitig habe ich gewusst, ich kann ihm nicht mein ganzes Herz schenken. Ich würde ihm nur ein halbes Herz schenken. Mhm. Und irgendwann, ich habe gewusst, wenn ich in eine Beziehung gehe, dann kann ich das mal kurzzeitig, aber ich würde irgendwann sagen, ich muss es abbrechen, um dieser tieferen Sehnsucht meines Herzens zu folgen, nämlich Jesus alleine zu gehören. Hm. Ja, und das war natürlich nicht einfach. Und am Anfang, ich habe es auch niemandem gesagt, es war irgendwie wie mein Geheimnis. 3 Jahre habe ich so ein bisschen gehütet und dort und da mal jemand geoffenbart, was halt notwendig war. Und dann war es halt wieder mal so, ich war in Israel am See Genezareth und es war Valentinstag, aber ich wusste das nicht, denn es kommt ein junger Mann mit einer Blume in der Hand und sagt so, magst du mit mir spazieren gehen zum See? Und ich habe mir gedacht, oh nein, er ist ein guter Freund von mir, oh nein, oh nein. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, ich merke, in mir ist etwas, es zieht mich auch, dass ich Jesus alleine gehören möchte. Und er hat gesagt, naja, wenn du das so genau weißt, dann kannst du das ja öffentlich machen, muss nicht jeder einzeln zu dir kommen. Er war natürlich enttäuscht.
Ich muss nicht jeder den Korb abholen bei dir.
Aber das hat für mich einen Gedanken ausgelöst und dann bin ich zum Priester gegangen, den ich auch gut kannte und habe gesagt, in mir ist einfach diese Sehnsucht irgendwie, Jesus zu gehören und was soll ich tun? Und er hat mich gefragt, ja, hast du irgendwie eine Sehnsucht ins Kloster zu gehen? Ich habe gesagt, eigentlich nein. Also ich fühle mich sehr wohl in dieser Community, wo ich bin und also habe ich jetzt auch keinen besonderen Bezug. Aber ja, also er hat gesagt, ja, probier's aus. Mach einfach mal ein privates Versprechen, ein persönliches Versprechen. Und das habe ich gemacht. Das hat mir einen Ring gekauft quasi. Mhm. Und dann habe dann eigentlich auch mit einer, im Rahmen von dieser Community, es waren auch 200-300 Leute dabei. Und ich habe ein Zeugnis gegeben und habe ich gesagt, okay, jetzt probier's aus. Dann bin ich ein halbes Jahr nach Australien, ja, habe dort eine Jüngerschaftsschule gemacht und habe dann eigentlich 10 Jahre lang dieses Versprechen immer wieder erneuert. Ich gemerkt habe, okay, da ist eine Freiheit, die in mein Leben gekommen ist.
Wow. Wie hat, also du warst da schon in einem christlichen Umfeld, aber was war so die Reaktion? Konnten Menschen um dich das nachvollziehen? War das schwierig für dich, das irgendwie zu erklären? Weil Also wenn du dich verliebst in den Jungen, also in den Mann, bist du so, okay, ja, schaut euch den an, der ist total toll. Aber so diese Erfahrung zu teilen, stelle ich mir herausfordernd vor.
Es war für mich auch herausfordernd, also vor allem, weil ich merke, so quasi diese Berufung, die ist so tief mit meinem innersten Wesen verbunden, dass ich Angst hatte, dass ich zurückgewiesen werde, wenn Leute das nicht gut finden. Mhm. Also das heißt, ich habe gemerkt, es ist so was Intimes irgendwie, und deshalb habe ich auch, war ich sehr vorsichtig, wem erzähle ich das, und ich wollte dann immer ein ausgiebiges Setting haben, ja, also okay, mit jemandem Kaffee trinken oder so, dann habe ich Zeit, das alles zu erklären. Und das habe ich dann anfangs mit Leuten gemacht, mit meinen besten Freunden, mit meiner Schwester, mit der ich sehr eng war, und die haben eigentlich alles sehr verständnisvoll dann reagiert. Und dann hat es natürlich immer mehr ein bisschen die Kreise gezogen, also erst auch in meiner Community haben es Leute dann erfahren, und ja, so dass es wirklich diese breite Öffentlichkeit hat, es dann natürlich erst bekommen, als ich die Jungfrauenweihe empfangen habe. Mhm. Das war dann also 10 Jahre später, sowas. Ja, also das heißt, und das war für mich auch nochmal ein riesiger Schritt, dass es dann so eine breite Wirkung hatte, dass es in den österreichischen Medien überall war. Ja. Das war nochmal wirklich ein so Big Step.
Ja.
Aber so, es hat es gebraucht, dass es so quasi langsam von meinem Inneren nach außen wachsen kann. Und ich merke, ich bin nicht abhängig von dem, ob das andere Leute jetzt gut finden oder nicht. Mhm. Ja. Aber ja, das war ein Prozess, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Das glaube ich dir. Wie erlebst du diese Intimität? Also das ist ja irre. Also Gott sozusagen jetzt gerade auch in dem Begriff der Jungfrauenweihe, also erstens, das gibt es überhaupt noch, ich glaube, ganz viele wissen gar nicht, dass es das überhaupt gibt, ja. Aber das ist ja ein Verständnis oder ein Bild von, du bist die Braut und Gott ist der Bräutigam, also eine bildhafte Sprache davon.
Yeah.
Das heißt für dich, du erlebst eine Intimität mit Gott, die so radikal und so erfüllend ist, dass du sagst, es wird mir dadurch fast, also es wird dir möglich, auf das Menschliche, das sehr natürlich ist und du auch in dir veranlagt hast, zu verzichten.
Ja, das stimmt.
Was ist diese Intimität mit Gott? Ich glaube, das ist so, wow, okay, nimm uns aber mit rein irgendwie. Das ist ein neues Land irgendwie, so eine Erfahrung von Gott.
Ja, also vielleicht auch, um ein bisschen ein Verständnis zu schaffen, auch was ist die Jungfrauenweihe? Also dieser Stand ist ja sehr alt, den gibt es seit fast 2000 Jahren. Also das Weihegebet, das kommt in dieser aktuellen Fassung so aus dem 3., 4. Jahrhundert. Das heißt, es gab immer Frauen, die mit Jesus herumgezogen sind und die irgendwie so Art wie einen wo Jesus einen exklusiven Anspruch irgendwie auf ihr Herz dann hatte. Das heißt, wo sie gemerkt haben, okay, da gibt es keinen anderen Mann daneben. So, er reicht vollkommen aus. Und daraus hat sich dann dieser Stand der gottgeweihten Jungfrauen entwickelt, und dieser war eigentlich vor den Orden, also vor den Klöstern, und dann haben sich die Frauen, die gottgeweiht gelebt haben, auch zusammengeschlossen, und daraus sind dann so quasi die Tradition der Klöster entstanden. Und deshalb gibt es auch die Jungfrauenweihe innerhalb des Klosters, das ist auch ein eigener Stand. Aber das Zweite Vatikanische Konzil hat dann so vor gut 60 Jahren oder so gesagt, hey, das ist ja eigentlich eine Berufung für die Welt. Ja, und hat dann gesagt, okay, eigentlich sollte man das wieder neu hervorheben, und ist ein bisschen untergegangen, hat sich vermischt so quasi dann mit den Ordensgemeinschaften. Mhm. Also das heißt, nicht alle, die im Kloster sind, leben als gottgeweihte Jungfrau, sondern dies ist nochmal eine extra Weihe, die sie bekommen. Aha. Und die wird ja vom Bischof durchgeführt, grundsätzlich, also vor allem in der Welt. Und der Bischof repräsentiert der Christus, und in diesem Fall auch besonders als Bräutigam. Und das heißt, jede Berufung hat so ein individuelles Spezifika, ja, und dann kann man sagen, okay, was ist unser Spezifikum? Das ist, dass wir das Volk Gottes oder die Kirche oder die Menschen erinnern, Jesus, er ist ein leidenschaftlicher Bräutigam, nämlich nicht nur für uns gottgeweihte Jungfrauen, sondern schlussendlich für jeden. Mhm. Er ist ein leidenschaftlicher Bräutigam und er wird wiederkommen. Mhm. Und mir kommt ganz ehrlich vor, die meisten Katholiken haben das schon vergessen, dass Jesus wiederkommen wird. Yeah. Aber das heißt, das ist in uns drinnen, dass wir sagen, ja, wir leben so quasi in dieser Erwartung mit der brennenden Öllampe. Mhm. Wir warten auf das Kommen des Bräutigams und erinnern die Kirche, er wird wiederkommen, da ist noch etwas. Und deshalb sage ich auch oft so, mein Lebensrhythmus oder so der Sound meines Lebens ist Sehnsucht, weil es ist sehr geprägt von einer Spannung. Also da ist eine Spannung. Also man merkt so, okay, das ist noch nicht erfüllt. Es ist noch nicht eine vollkommene Erfüllung. Und eine Braut, muss man sagen, sie lebt auch in einer Spannung. Ja? Also, das heißt, ich würde auch nicht sagen, ich bin die Ehefrau von Jesus oder so. Weil das sehen wir dann erst im Himmel, quasi diese vollkommene Vereinigung. Aber natürlich, also wenn wir von der Ehe sprechen, und die Ehe ist auch ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit und deutet auf dasselbe Geheimnis hin, so würde ich auch sagen, es geht um eine sehr tiefe, innige Vereinigung Gottes mit dem Menschen. Und die Aufgabe, sich da hineinzuüben, haben wir in jedem Stand. Egal ob in der Ehe oder im gottgeweihten Leben. Ja, aber natürlich, also wir schauen in das Herz des Bräutigams und die gottgeweihten Jungfrauen erinnern daran, das ist der Ort der Hingabe und der Ort der Intimität. Und wir sagen auch mit unserem Leben, Jesus allein genügt.
Kannst du kurz erklären, du hast gerade gesagt, die Ehe ist auch ein Bild für diese mystische. Kannst du das kurz erklären, was das ist?
Ja, sehr gerne. Also das heißt, Gott hat den Menschen als Mann und Frau ja geschaffen und sagt, okay, die zwei werden eins. Und im gottgeweihten Leben ist es so, dass wir quasi nicht als Gegenüber einen Menschen haben, sondern dass wir sagen, okay, Gott, du bist mein Gegenüber. Und das heißt, schlussendlich geht es immer um einen Bund. Also das heißt, das Bild von Mann und Frau, die eins werden, ist das perfekteste Bild, das uns am tiefsten und direktesten ins Herz Gottes schauen lässt. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass dieses Bild eigentlich sehr oft strapaziert wird. Also im Buch Jesaja, ich, der Herr, bin dein Gemahl. Also es ist schon krass eigentlich. Mhm. Ja. Oder dann das neue Jerusalem ist die Braut, so quasi. Wir sind eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Mhm. Johannes sagt, er ist der Freund des Bräutigams. Also Jesus bei der Hochzeit zu Kana sagt, okay, meine Zeit ist noch nicht da, aber meine Zeit wird kommen, wo ich den wahren Wein geben werde. Und wir wissen, der Bräutigam ist der Spender des Weins, ist der Geber des Weins bei der Hochzeit. Aber wir sehen, dass Jesus einen wahren Wein, nämlich sein Blut, geben wird am Kreuz. Ja? Und das heißt also, wir sehen, dass es, da sind wir natürlich jetzt in der Mystik zu Hause, sonst wird das dann sehr kompliziert, aber wir sehen, okay, Gott hat den Menschen geschaffen, Adam und Eva, also der erste Mann und die erste Frau. Und wir sehen aber, dass die Erlösung quasi baut auf die Schöpfung. Also das heißt, in der Erlösungsordnung haben wir den zweiten Adam, das Jesus ist, und wir haben die zweite Eva, die quasi mit ihrem Gehorsam und ihrem Glauben antwortet auf den Ungehorsam der ersten Eva. Ja? Das heißt, natürlich ist sie formal auch die Mutter, aber sie nimmt auch in der mystischen Theologie dann eigentlich eine neue Rolle ein, nämlich diese neue Eva. Mhm. Das heißt also, sie ist die erste unter den Erlösten des Menschengeschlechtes und als solche steht sie auch als Stellvertreterin unter dem Kreuz Christi. Und ich finde es spannend, dann nachzudenken, was bedeutet die Hingabe unseres Leibes im gottgeweihten Stand? Weil wir sehen, das, was der Mann ja eigentlich schlussendlich auch zu seiner Frau im sexuellen Akt sagt, das ist mein Leib, den ich für dich hingebe. Mhm. Und die Frau antwortet, hier ist mein Leib. Es ist ein Ort der Liebe und ich gebe mich dir hin, ich stelle mich mit meinem Leib dir zur Verfügung. Mhm. Also ich weiß, wir leben in einer gebrochenen Welt, aber wenn man das jetzt mal alles beiseite lässt. Mhm. Und so würde ich sagen, Jesus am Kreuz sagt ja, das ist mein Leib, der für dich hingegeben wird. Hier gebe ich meinen Leib. Also dann wieder der Leib als sichtbares Zeichen, als Ort des Geschehens der Liebe. Ja. Und das heißt, dann steht eine Frau unter dem Kreuz, also diese zweite Eva, und sie empfängt diese Hingabe des Mannes als Vertreterin des Menschengeschlechtes, als erste der Erlösten der Menschen. Also Maria ist ein Mensch, ja, und sie empfängt aber diese Hingabe, weil wo einer gibt, braucht es jemand, der empfängt. Und also würde ich sagen, okay, das ist diese Dynamik zwischen Mann und Frau. Wir sind immer Gebende und Empfangende zu einem gewissen Grad gleichzeitig. Aber natürlich ist die Frau ein bisschen mehr die dieses empfangende Element ein bisschen stärker symbolisiert.
Mhm. Deep Stuff. Ja, das ist super Deep Stuff. Und vor allem, ich will jetzt mal ich will jetzt mit dir mal auf die Intimität schauen. Wenn ich mir denke, ein normaler Mensch in dieser Welt denkt an Intimität, denkt er auf jeden Fall nicht zuerst an diese Mystik, die wir gerade ausgeschöpft haben. Das ist unglaublich tief und reich, sondern ich glaube, wahrscheinlich denkt man zuerst mal an Sex.
Ja.
Was, wo würdest du anfangen, mal diesen Begriff, was ist überhaupt Intimität, aufzubreiten? Wo würdest du anfangen? Also wie würdest du da Differenzierungen treffen auch?
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, natürlich, wenn wir von Intimität sprechen, denkt man erstmal an Sex. Wir leben in dieser Welt. Und für mich war es auch sehr komisch am Anfang, dass ich mir gedacht habe, okay, Intimität mit Gott, okay, das klingt irgendwie, ich weiß nicht, also fast wie ein Paradoxon.
Ja.
Sehr paradox. Aber ich glaube nicht, dass es ein Widerspruch ist, ganz im Gegenteil, sondern wir dürfen nicht vergessen, Gott ist der Erfinder von Sex und von Intimität. Also er hat es erfunden. Und das ist mal gut, das einmal so quasi klarzustellen.
Yeah.
Dann gibt es natürlich unterschiedliche Formen von Intimität. Und das, was wir meinen, wenn wir von Intimität sprechen, dann meinen wir erstmal die sexuelle Intimität. Mhm. Aber es gibt auch eine körperliche Intimität, die nicht sexuell ist. Also wenn ich meine Mama umarme, ja, dann ist das, hat das nichts mit Sexualität zu tun oder mit sexueller Intimität, sondern ich kann sie umarmen oder eine Freundin, ja, dann ist es einfach eine körperliche Intimität oder wenn eine Mutter ihr Kind umarmt, ja, ihr Baby oder so auch immer, ja, dann ist es einfach eine sehr tiefe Form von körperlicher Intimität, die nicht sexualisiert ist. Dann haben wir eine mentale Intimität, das heißt, einfach wenn wir ein Gespräch führen oder wer auch immer jetzt diesen Podcast hört, ist auch eine Form von mentaler Intimität. Wir teilen unsere Gedanken und haben dadurch eine Form von Verbindung. Dann gibt es natürlich die emotionale Intimität. Also das heißt, okay, wenn ich meine Gefühle, auch meine Tränen, meine Traurigkeit, Schmerz oder Freude teile und ich fühle mich dann mit dieser Person verbunden, ist das eine sehr tiefe Form von emotionaler Intimität. Und dann gibt es noch die spirituelle Intimität. Die spirituelle Intimität meint, wir haben einen menschlichen Geist und Gott hat auch einen Geist und sein Geist wird eins mit unserem Geist. Und das heißt, diese Form der Intimität ist die tiefste, weil es gibt keine Grenze. Also wenn ich jetzt von sexueller Intimität spreche, okay, der Körper ist die Grenze, das ist die Haut und da hört es auf irgendwo. Aber das heißt, die spirituelle Intimität, die ist viel tiefer, auch die emotionale Intimität schlussendlich. Also ich würde auch sagen, natürlich im besten Fall ist es so im sexuellen Akt, dass man nicht nur die körperliche Intimität hat. Ja? Also wenn man mit einer Prostituierten schläft, ja, dann ist es vielleicht so. Aber wenn man mit einem Ehepartner schläft, dann wäre es ja schön, wenn es auch die emotionale Intimität und im besten Fall sogar die spirituelle Intimität damit hereingenommen ist.
Ich finde diese Differenzierung so wichtig, weil mein Eindruck ist, wir leben in einer Zeit, die hypersexualisiert ist.
Ja, absolut.
Und teilweise sogar so, dass wir wie ganz normale Intimität nicht mehr schaffen, weil wir so, also alles ist sexualisiert und so dieses ganz normale, was du jetzt beschrieben hast, ist, also so, weißt du, ich meine, so Intimität ist viel breiter und wir haben manchmal dann schon wie so Angst, dass das jetzt was Falsches ist oder so, nur weil wir wen umarmen oder so, weil alles irgendwie in dieser Gesellschaft so sexualisiert gesehen wird. Und gleichzeitig, was ich dich auch noch fragen wollen würde, ist, wir leben auch in einer Zeit, ist mein Eindruck, wo wir so viel falsche Quellen anzapfen. Also Intimität, wenn ich jetzt auch so mit dir spreche, denke ich mir, krass, wie sehr wir eigentlich damit danach suchen. Und du hast jetzt du hast jetzt eine Prostituierte angesprochen, das ist ein Thema, aber auch auf Instagram oder so, wo wir auch versuchen, Intimität herzustellen, oft auf eine Art und Weise, die synthetisch ist, wo wir eigentlich nicht gesättigt werden.
Ja.
Was siehst du, sind so, ja, wie so faule Quellen vielleicht, die wir haben, wo wir irgendwie in die Irre gehen, wo wir eigentlich was anderes suchen?
Ja, da gibt es natürlich viele. Also das beginnt ja bei subtilen Quellen, die man vielleicht gar nicht mal erst so differenziert. Also das Erste ist, ich kann durch zum Beispiel eben Konsum von Medien, kann ich versuchen, ein Loch in mir zu stopfen, einfach indem ich YouTube-Videos anschaue oder eben auf Instagram und so weiter und dann plötzlich merke, da ist irgendwie eine Sehnsucht, ich möchte etwas sättigen und das beginnt vielleicht ganz subtil am Abend und dann geht es natürlich weiter und dann ist es der Weg manchmal auch kurz, dass man eben bei pornografischem Content landet und wir haben sehr hohe Zahlen von Menschen, die pornografieabhängig sind, auch viele wissen das auch, dass es nicht gut ist und trotzdem ist es so, dass man das nicht loskommt. Ja, es ist sehr sticky quasi. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch alle möglichen Arten von Süchten, also Alkohol oder Suchtmittel aller Art. Ja, also alles, was eigentlich Genussmittel sind. Und mir kommt so vor, okay, wir wissen irgendwie, da ist ein Loch und wir haben einen Bedarf an Intimität. Also wir können nicht ohne Intimität leben. Wir brauchen Intimität zum Überleben und es ist ein Loch. Und das heißt, wir suchen nach irgendwelchen Quellen von Sättigung und es kann auch in einer Beziehung sein. Es gibt auch ungesunde Beziehungen, wo der eine die ganze Zeit die Bestätigung des anderen sucht und es schaut erst einmal vielleicht super aus, ja. Oder auch durch Einkaufen, ja. Es kann auch sein, ich will die ganze Zeit mir irgendwie etwas gönnen, so. Oder, ja, Kaffee oder so. Das kann sich irgendwie relativ gut decken in so scheinbar, ja, sehr, sehr subtilen oder harmlosen Dingen. Aber es ist gut, auch diese Dynamik ein bisschen zu durchschauen. Wonach sehne ich mich eigentlich jetzt wirklich? Mhm. Und wenn einer Porno schaut, dann ist es ja meistens auch spannend, einfach zu fragen, okay, was ist eigentlich das, was dahinter steckt? Was suche ich jetzt? Ja? Mhm. Und sehr oft ist es, dass man sich einfach sehnt, ich möchte einfach geliebt werden. Ich möchte gesehen werden in dem, wer ich bin. Und wir haben Umstände in unserer Gesellschaft, die eine sehr große Einsamkeit fördern. Und das heißt, jetzt sind Leute einsam und haben nicht diese Glückshormone, die ausgeschüttet werden bei Begegnung oder Oxytocin, wenn ich jemanden umarme, das Bindungshormon und Serotonin und so weiter. Also das heißt, es fehlen diese Glücksbotenstoffe in unserem Körper, weil wir wenig soziale Interaktion haben oder das, was du schon angesprochen hast, kann ich hundertprozentig unterstreichen, dass man sagt, okay, also zwei Männer, die auf der Straße gehen und sich umarmen, also jeder denkt, natürlich sind die homosexuell. Also es ist gar nicht möglich fast in unserer Gesellschaft, dass man eine normale Freundschaft führt, jetzt zum Beispiel zwischen zwei Männern. Mhm. Das ist immer verdächtig, ja. Mhm. Und das heißt, körperliche Berührung ist quasi per se fast sexualisiert. Also es ist fast unmöglich, irgendwie auf freundschaftlicher Basis einfach Berührung oder so zu erleben. Ja. Und das heißt, wir sind hier in einer Gesellschaft, die sehr verarmt ist an eben Berührung. Mhm. Und dann fehlt es und unser Herz schreit, ich brauche bitte Intimität. Mhm. Und dann ist der schnellste Weg, okay, ich ziehe mir ein Porno rein, das geht relativ schnell und ich habe das Gefühl, ja, dann fühle ich mich halt kurzzeitig geliebt. Mhm. Das Problem ist, es ist eine sehr kurzzeitige Sättigung und es ist schnell und kurzzeitig, aber was wir brauchen ist langsame Sättigung und Langzeitsättigung. Mhm. Das ist mühsam.
Ja, das passiert in Auseinandersetzung miteinander und Beziehung oder wie würdest du sagen? Ja,
absolut, in Freundschaft. Aber dann streite ich mich, das ist mühsam, dann muss ich mich wieder versöhnen und so. Aber natürlich dann kommt langfristig kommt irgendwie diese Sättigung, dass ich weiß, hier ist jemand, der ist treu, mit dem kann ich mich streiten, aber wir bleiben trotzdem Freunde. Mhm. Aber ich muss erst diesen langen Atem haben und finden, ja. Ja. Und so würde ich sagen, also Liebe ist langsam, Liebe ist langsam und für uns manchmal zu langsam. Ja. Und dann sagen wir, was schnelle Sättigung, Leidenschaft ist schnell. Ja.
Das stimmt. Ich würde sagen, das ist auch was ich eigentlich erst so mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir gelernt habe, auch so Konflikte auszuhalten. Jetzt so dieses, wir können streiten und wir haben uns trotzdem gerne. Yeah. Also das ist irgendwie so ein Learning gewesen, auch diese Sicherheit zu lernen, dass es dann nicht zerbricht oder dass es dann nicht wegfällt. Ich habe auch einen Freund, der arbeitet viel an Freundschaften und sagt eben auch, da ist so viel kaputt gegangen, dass wir eben diese Nähe, gerade unter Männern, dass da die Nähe oft verloren gegangen ist, einfach gute Freundschaften, dass ich oft das Gefühl habe, ich kann zu einer Freundin kommen und sagen, mir geht's gerade nicht gut, aber zu meinem Kumpel, da haben wir einfach nur Spaß und so. Und da komme ich auf einen Punkt, den ich spannend finde, nämlich Verletzlichkeit. Mhm. Weil ich finde, wenn wir über Intimität sprechen, dann müssen wir auch über Verletzlichkeit sprechen.
Absolut.
Weil absolut. Ohne Verletzlichkeit geht's nicht. Wie können wir das, wie können wir einander in dieser Ehrlichkeit begegnen? Ich finde auch manchmal, ich weiß nicht, ob es stimmt, mein Eindruck ist manchmal, von mir persönlich, als Christ habe ich nochmal mehr dieses, alles ist gut, Gott liebt mich. Es ist so eine Fassade von Glanz auch, dass eh alles läuft in meinem Leben. Ich weiß eh, was richtig ist zu tun und so. Und für mich, mein Eindruck ist manchmal, dass es da noch für mich teilweise schwieriger ist, das fallen zu lassen, so, okay, gerade läuft es eigentlich nicht und eigentlich spüre ich gerade nichts im Gebet oder eigentlich bin ich gerade verloren. Also so quasi dieses, da auch diese Ehrlichkeit zuzulassen. Aber im Grunde, glaube ich, kennt es jeder, egal, quer durch die Bank. Wie lebst du diese Verletzlichkeit mit deinen Nächsten?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich würde auch sagen, wenn man darüber spricht, was ist überhaupt diese Intimität, würde ich auch sagen, es bedeutet, meine Verletzlichkeit jemanden zu enthüllen, mit diesem wilden Vertrauen, dass er mich nicht verletzt. Mhm. Also ich zeige so quasi, hier ist meine verwundbare Stelle, hier ist mein tiefstes Innerstes und ich gebe dir jetzt mein Herz und du könntest mich zerstören, aber ich vertraue dir, dass du es nicht machst.
Yeah.
Und so wie ich sage, das ist fast die Definition von Intimität. Und deshalb ist es immer ein prekäres Unterfangen. Also wem enthülle ich das und vertraue ich dieser Person? Mhm. Und das heißt, wenn wir dann aber einen Giftpfeil in unser Herz bekommen, ja, dann gehen wir als Verletzte mit diesem Herz weiter und werden der nächsten Person nur mal einen Teil von uns enthüllen und sagen, ich gebe dir nicht alles, weil es ist zu gefährlich. Und deshalb würde ich auch sagen, also diese Heilung dann von diesen Wunden, die geschlagen worden sind in unserer Vergangenheit, ist absolut notwendig, dass wir unser ganzes Herz dann wieder geben können. Das ist im gottgeweihten Leben notwendig und natürlich auch in der Ehe. Ja, und so würde ich auch sagen, also das heißt, jede Beziehung lebt von dem Maß, in dem ich mich hingebe. Also wie sehr zeige ich mich, in dem, wer ich wirklich bin. Ich denke auch, diese Sehnsucht ist ja tief in uns hineingeschrieben. Ich möchte geliebt werden als die Person, wer ich wirklich bin, also nackt quasi. Ja. Und wir haben angefangen, dann viele Masken zu tragen. Ja, ich muss auch sagen, also meine Grundverletzung, auch sagen, meine Lebenslüge ist eigentlich auch so, ich muss leisten, damit ich geliebt werde. Also, und das hat auch ihren Ursprung in meiner Geschichte. Und dann, ich habe angefangen, immer Masken zu tragen. Ich habe immer versucht, herauszufinden, was erwartet denn mein Gegenüber? Yeah. Ja, dann versuche ich mich so zu verhalten, weil dann werde ich akzeptiert oder bekomme ich die Wertschätzung oder was auch immer. Und dann, als Gott in mein Leben gekommen ist, hat er mir gesagt, ich liebe dich, weil du bist. Und das ist aber, das braucht natürlich, das ist vielleicht in unserem Kopf, ja, ich weiß, Gott liebt mich, ja, happy, clappy life und so weiter. Yeah. Aber dann schlussendlich, okay, was bedeutet das tatsächlich, wenn ich mich wirklich kaputt fühle oder nicht schön oder nicht gut, ja. Was bedeutet es, dass Gott, er liebt mich? So, die Liebe des Vaters ist immer. Ich kann sie niemals verlieren, so, und sie steht über mein Leben. Und ja, du bist wertvoll, Punkt, nicht weil oder wenn du das und das machst. Und das müssen wir lernen. Und das heißt, wir sind immer in einem Setting aufgewachsen, egal wie heil die Familie ist, wo wir Verletzungen davontragen. Und das heißt, dass unsere Liebesfähigkeit, unsere Hingabefähigkeit ja ein bisschen beeinträchtigt ist. Und wir verstecken uns, ja, wie im Garten Eden, Adam und Eva sich verstecken, wir verstecken Teile unseres Herzens, weil wir sagen, die sind nicht so schön und ich möchte nicht, dass du sie siehst, weil dann wirst du mich weniger lieben. Und so würde ich sagen, okay, die Intimität aber lebt davon, dass ich sage, schau mal, hier ist eine verletzte Stelle, hier wurde ich verletzt, hier ist ein Giftpfeil drinnen gesteckt, hier ist meine Wunde, ich möchte sie dir zeigen, weil das ist auch ein Teil von mir. Ja? Das heißt also, diese Übung ist eigentlich, dass wir unsere Wunden integrieren. Also, dass wir sagen, ja, ich wurde verletzt, aber ich habe diese Wunde meinem Gott gezeigt und er ist ein Gott der Liebe und er hat sie angeschaut und angestrahlt mit seiner extremen Liebe. Also das heißt, die Liebe ist ja das, was dann Heilung schenkt. Und im besten Fall ist es so, dass ich sie auch einem Mitmenschen zeige und sage, schau mal, hier wurde ich verletzt. Und er sagt, aber ich liebe dich trotzdem. Nicht wegen dieser Wunde oder ich liebe dich, weil du bist. Und das ist ja unsere tiefste Sehnsucht.
Ich finde auch, das bezeugt die Erfahrung, wenn man eine Freundin hat, also eine gute Freundschaft. Ich kann mich, glaube ich, an einige Momente erinnern. Die Momente, wo mal diese, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort Maske nehmen würde, weil ich glaube, das ist trotzdem davor auch authentisch gewesen. Aber die Momente, wo man mal nicht mehr kann und der andere Mensch sich dir so weit anvertraut, dass er zusammenbricht vor dir. Du begegnest natürlich schon deiner eigenen Hilflosigkeit in dem Moment auch so, boah, wie kann ich jetzt eigentlich dir helfen, kannst gar nichts machen, nur da sein eigentlich. Aber ich habe mich in den Momenten, wo ich das erlebt habe, immer so beschenkt gefühlt von dem anderen Menschen, weil ich mir denke, boah, jetzt empfange ich dich gerade irgendwie und ich will ja nichts anderes in der Freundschaft. Und du hast gerade auch von Hingabe gesprochen. Ich meine, das ist jetzt vielleicht eine andere Form von ich gebe mich, aber ich vertraue mich an. So ich gebe dir gerade meine Zerbrochenheit und ich vertraue dir so weit, dass ich glaube, dass du sie aushalten kannst und da bleibst und nicht gehst. Weil wenn du jetzt gehen würdest, dann würdest du noch mal einen Pfeil reinsetzen quasi. Mhm. Und diese Momente mit Freundinnen von mir, das waren mitunter die tiefsten irgendwie, finde ich.
Ja, das führt eigentlich noch einmal in eine stärkere Verbindung, muss man sagen. Ja. Also, und insofern muss man sagen, okay, die Ehe wird tiefer, wenn ich dem Partner meine Verletzungen zeige und ich gemeinsam mit ihm dann mich auf diesen Weg mache. Hey, lass uns gemeinsam arbeiten an dem und hilf mir, dass da Heilung hineinkommt. Und wenn er sich ebenso enthüllt dann, dann so würde ich auch sagen. Und in einer Freundschaft ist es genau dasselbe. Ich muss ehrlich gestehen, also bei mir ist es auch so, dass ich mich mit Menschen mehr verbunden fühle, wenn ich ihre Wunden kenne und wenn sie sich mir zeigen, weil ich weiß, hey, du versteckst dich nicht und du willst nicht perfekt sein, sondern du zeigst dich mir und ja, ich liebe dich vielleicht deshalb sogar noch mehr, weil ich dich in deinem Ganzen, in deiner Ganzheit dann besser erkennen kann.
Ja. Bei dir ist es jetzt so, wir haben jetzt viel auch von diesem Bild der Ehe gesprochen und ich meine, du bist jetzt in diesem Stand für dein Leben, das hast du, dieses Versprechen hast du abgelegt. Aber es gibt natürlich ganz viele von wahrscheinlich auch Leuten, die zuhören, die sind jetzt in der Zwischenphase vielleicht Single oder so und sehnen sich auch nach Nähe. Und bei dir ist es jetzt, finde ich, cool, weil wir können dich irgendwie so ausquetschen und fragen, boah, da bleibt ja schon auch eine Sehnsucht offen. Also es ist ja nicht, du sitzt jetzt hier ja nicht und sagst, also Körperlichkeit finde ich blöd, braucht man nicht, ich verzichte drauf, alles gut, mir geht's perfekt. Also so, wie du hast gesagt, du lebst auch, dein Leben ist ein Ausdruck von einer Sehnsucht auch, das, mit einer Spannung. Wie erfährst du jetzt trotzdem eine ausgewogene Menschlichkeit, die Nähe erlebt und alles, ohne irgendwie schräg zu werden und verzichtest trotzdem auf Sex. Also ich meine, es ist schon... Die Welt würde sagen, wie kann man überhaupt glücklich sein ohne Sex?
Ja, das haben mich viele gefragt. Wie kannst du überleben ohne Sex? Aber ich würde sagen, also man kann sehr gut ohne Sex leben, aber nicht ohne Intimität. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Formen finden, wo wir Intimität erleben. Zum Beispiel ich verzichte auf sexuelle Intimität. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich nicht schwierig, weil ich andere Formen von Intimität aber dafür sehr intensiv pflege. Mhm. Also ich weiß, ich muss emotionale Intimität mit anderen Menschen und mit Gott pflegen. Also ganz konkret einfach in Freundschaften. Yeah. Freundschaften sind extrem wichtig und ich denke, sie machen uns lebendig und sie sind sehr kostbar und wertvoll und zeigen auch uns, sind auch manchmal ein Spiegel, manchmal sind sie auch mühsamer.
Yeah.
Aber es ist etwas sehr Bereicherndes und etwas sehr Tiefes zu wissen, das sind Leute, die gehen mit mir und man kann nicht 1000 Freunde haben, meistens sind das 2, 3, 4, aber die muss man dann schon kultivieren. Ja, das heißt, es ist auch ein Invest, den man geben muss, aber dann ist es auch ein großes Geschenk, wie soll ich sagen. Und das andere ist spirituelle Intimität. Also das heißt, ich muss ganz bewusst auch diese tiefe Intimität mit Gott pflegen. Ganz konkret bedeutet das, dass ich in der Früh sein Wort lese und auch meditiere und sage, okay, Jesus, was möchtest du mir heute sagen? Was ist heute dein Wort an mich für diesen Tag? Und was gibst du mir für Gedanken, auch für Bilder manchmal? Und so quasi, wie kannst du lebendig sein in meinem Inneren? Und wie kann ich mich mit dir verbunden fühlen? Und wenn ich diese spirituelle Intimität mit ihm pflege, dann weiß ich, okay, da habe ich so einen starken Anker, dann bin ich irgendwie schon mal gesättigt. Ja? Da weiß ich, okay, schon mal irgendwie diese Dusche von extremer Liebe heute Morgen, Regen, Regen, Regen von extremer Liebe und weiß ich, dann kann ich schon mal reinstarten in diesen Tag und mein Liebestank ist schon mal gut gefüllt, dann brauche ich nicht so quasi, bin ich so angewiesen und sage, okay, wo ist jetzt jemand, der mich toll findet oder mir eine Umarmung schenkt oder so, sondern dann kann ich auch aus dieser Fülle, wo ich empfangen habe, kann ich dann auch weitergeben. Und so würde ich sagen, es ist schon gut möglich, dass man ohne diese sexuelle Intimität lebt, aber wir müssen wissen, dass wir mit anderen Menschen in der Tiefe unseres Herzens und unseres Wesens ganz eng verbunden sind und dass es hier jemand gibt, der sieht unser Herz und der kennt uns und der liebt uns, trotz unserer Zerbrochenheit und auch unserer Sünden.
Ja. Ja, ich frage mich auch, ehrlich gesagt, ja, vielleicht frage ich dich diese Frage einfach. Keuschheit. vielleicht erstens kannst du einmal übersetzen, was dieses alte christliche Wort bedeutet,
ja, ja.
Und dann, was dein Zugang dazu ist und wie du das lebst. Weil ich finde, ja, irgendwie sprechen wir da nicht so oft drüber. Oder ich weiß nicht, ich finde es ein schönes Thema und ich würde dich eigentlich einfach gerne mal wissen, wie du da drüber denkst.
Ja, das ist ein super Thema. Ich habe ein Buch gelesen von Erik Waden, er ist ein Mönch.
Uh-huh.
Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Chastity, the Reconciliation of the Senses. Also Keuschheit, so die Versöhnung der Sinne quasi.
Okay.
Und ich habe mich auch immer gefragt, okay, Keuschheit ist ein komisches Wort.
Yeah.
Und er schreibt selber, er sagt, na, das Wort ist nicht mehr recycelbar. Also man muss das, also auf Deutsch ist, man kann das nicht mehr recyceln, auf Englisch klingt es ein bisschen besser, also yeah, da geht es noch leichter, aber auf Deutsch kannst du es vergessen. So. Und dann schlägt er mir auch ein anderes Wort vor, das ich sehr liebe und das mir sehr gut gefällt. Und dieses Wort heißt Integrität.
Mhm.
Das ist auch ein kompliziertes Wort, ehrlicherweise. Was ist Integrität? Meint, mein Denken, mein Sprechen und mein Handeln ist auf einer Linie, das heißt, hat eine gegenseitige Entsprechung.
Mhm.
Und steht aber unter dem Blick des absolut Guten oder unter dem Lichtkegel der Liebe. Also ganz konkret bedeutet das, okay, das, was meine inneren Überzeugungen sind, das ist auch das, was ich nach außen trage. Aber ich bin geleitet ich bin ausgerichtet, dass meine Handlungen und mein Denken unter diesem Lichtkegel der Liebe stehen. Das heißt, ausgerichtet auf das moralisch Gute.
Mhm.
Ich versuche so quasi, dass ich alles, was ich denke, sage, tue, aus einer Liebe zu mir selber und zu anderen Menschen und zu Gott heraus mache. Und deshalb hat Integrität auch immer, ich würde sagen, einen Anspruch, den wir nie ganz erfüllen können. Aber es meint, dass ich, wenn ich Verletzungen in mir trage, wo mein Herz verwundet worden ist, dass ich versuche, die zu integrieren. Das heißt, dass sie sind Teil von mir, ja, aber sie sind transformiert, geheilt durch die Liebe. Ja? Ich trage Narben. Aber, und sie sind ein Teil von meiner Geschichte, ja, da wurde ich verletzt, aber sie brechen nicht mehr auf und zerstören mich nicht.
Mhm.
Und das ist ja das Problem, dass wir quasi sehr oft getriggert werden. Das heißt, okay, wir befinden uns in einer Situation und jemand sagt irgendwie ein Wort, ja, und wir explodieren quasi. Wir sagen, was, wie kannst du das sagen?
Mhm.
Weil es uns erinnert, wir werden erinnert in unserer Emotion an eine Situation, die vielleicht in unserer Kindheit war,
mhm,
und wo wir vernachlässigt worden sind oder nicht gesehen worden sind und so weiter. Und das heißt, die Integration der Wunden meint, okay, ich kann die Wunden anschauen und sie schmerzen nicht mehr, weil ich sie durch einen Prozess von Heilung geschickt habe.
Mhm.
Und so würde ich sagen, okay, was ist Keuschheit? Was meint diese Integrität zu haben? Das meint, dass ich eine ganzheitliche Person bin und nicht so sage, ja, ich darf halt keine Pornos schauen und jetzt schneide ich einfach den Teil meines Herzens von mir ab.
Mhm.
Und das passiert ja sehr oft unter Christen, ja, dass sie sagen, nein, ich weiß, das darf ich nicht, das ist eine Sünde quasi, muss ich jetzt abtrennen und darf ich nicht und schaffe ich es doch nicht, ich verdamme mich, warum habe ich das gemacht?
Mhm.
Ja. Und diese Integration oder ja, Integrität oder Keuschheit meint, es nicht zu wollen. Aber dazu brauche ich eine Erziehung meiner Sehnsüchte. Wie kann meine Sehnsucht dahin gehen, dass ich das Schlechte gar nicht mehr will?
Mhm.
Und das ist natürlich ein bisschen ein längerer Prozess. Und es bedeutet zu lernen, also wenn ich Pornos schaue, dann muss ich lernen, es hilft mir nicht. Es ist keine wirkliche gute Quelle.
Mhm.
Es ist, als würde ich vergiftetes Wasser trinken. Ja? Also kurzzeitig habe ich zwar das Gefühl, mein Magen hat sich gefüllt mit irgendwas, aber es war kein gutes Wasser, es ist kein klares, reines Wasser. Und stattdessen muss ich lernen, aber wenn ich klares, reines Wasser trinke, dann tut es meinem Körper gut,
mhm,
auf mittelfristig. Und das, ja, das ist natürlich ein längerer Prozess, also die Erziehung meiner Sehnsüchte, dass ich sage, ich möchte Reinheit leben und ich lehre mein Herz, und ich lehre auch meine Sehnsucht, dass es gut ist, das absolut Gute zu ersehnen und nicht nur das kurzzeitig für mich Gute, aber langfristig mir Schadende.
Hm. Wie machst du das praktisch, auch jetzt so Umgang mit Männern zum Beispiel? Wie lebst du das? Weil du bist jung, du schaust hübsch aus.
Danke.
Wie lebst du das jetzt? Das ist, also du hast einen Ring, also wenigstens jetzt ist es ja, sichtbar nach außen.
Sogar.
Vergeben auf beiden Fingern. Ja, also ist es noch ein Thema, dass das manchmal schwierig ist? Oder ist es jetzt, weil es sichtbar ist, meistens bist du in Situationen, wo das nicht mehr so...
Ja, also wenn ich nicht gerade in den Orient gehe oder sowas, ja, wo man dann an der Bushaltestelle dann... Nein, also grundsätzlich habe ich natürlich meine Lebensentscheidung getroffen. Das heißt, ich lebe Gott geweiht und zölibatär bis an mein Lebensende. Also das ist eine finale Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ich muss sagen, ich treffe sie jeden Tag wieder neu. Also es ist auch so, dass ich diese Entscheidung erneuere jeden Tag. Mhm. Und meine größte Übung ist, ein ungeteiltes Herz zu haben, dass ich sage, ich gehöre Gott allein. Ich möchte, dass mein Herz ihm alleine gehört, dass er an der ersten Stelle ist. Und ich denke so, der Kontext, in dem ich mich normalerweise bewege, also die Leute wissen das und ich habe auch den Eindruck, sie akzeptieren das. Ja, also es ist eher selten, dass ich in eine Situation komme, wo jemand sagt, ich will dich aber trotzdem heiraten, so ungefähr. Ja. Also es passiert manchmal, aber selten, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ist es auch relativ schnell geklärt. Also ja, also so, dass in Person dann relativ schnell, okay, hab's verstanden. Die andere Sache ist natürlich auch so quasi, wie hüte ich mein Herz, weil das eine ist das, was von außen kommt und wo ich eine klare Message eigentlich schon habe, aber das andere ist so quasi, okay, wohin binde ich mein Herz? Und ich weiß, also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr in die Beziehung mit Jesus investieren würde, wenn ich zum Beispiel sagen würde, 2 Wochen bete ich gar nicht mehr, ich weiß, mein Herz würde wohin wandern und dann kommt vielleicht ein Mann, den ich attraktiv finde, ja, dann würde ich mich vielleicht verlieben. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, würde ich so sagen. Ja, ich habe mich auch öfters verliebt, obwohl ich ein zölibatäres Versprechen hatte, also zumindest ein privates Versprechen. Ich würde so sagen, das Verlieben an sich ist noch nicht das Problem. Die Frage ist, was mache ich damit? Weil das Verlieben, ich kann das fördern, ich kann diese Gedanken fördern, dass ich unter dem Blick von der anderen Person stehe und mir die ganze Zeit Gedanken mache, ja, wie wäre es mit dieser Person zu sein? Und dann wird es natürlich größer und irgendwann kommt auf diese Gedanken, kommen irgendwann Worte und dann irgendwann Taten und dann findet man sich plötzlich in einer Situation, in der man nicht sein will. Mhm. Ja. Und das sage ich, das meine ich auch mit Integrität oder diese Erziehung der Sehnsüchte auf das, was ich eigentlich wirklich in der Tiefe meines Wesens will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich mich verlieben würde und dann denke ich mir aber weiter, okay, würde ich gerne mit dieser Person verheiratet sein, würde ich gerne Kinder haben, eine Familie haben und dann komme ich meistens sehr schnell zum Schluss, eigentlich nein. Mhm. Also eigentlich bin ich sehr glücklich, auch mit dieser Freiheit, die ich habe und dass meine Hingabe für viele Menschen irgendwie ist. Und dann merke ich, eigentlich will ich das nicht und dann brauche ich irgendwie gar nicht nachzudenken, okay, ist es gut, wenn ich mich jetzt in diese Person verliebe, obwohl ich dann das eh nicht will? Sage, okay, eigentlich nicht. Und so, ja, hüte ich mein Herz, dass ich sage, das, was ich wirklich will, nämlich Jesus leidenschaftlich zu gehören, das will ich in meinem Inneren jeden Tag kultivieren.
Das fordert vielleicht auch eine gewisse Wachheit. Du hast jetzt gerade gesagt, du würdest dann wahrscheinlich schnell merken, dass dein Herz sich wohin hängt. Also diese Wachheit auch fürs Herz, wenn man es hütet, zu spüren, da beginnt gerade ein Prozess, wo ich etwas suche. Also ich glaube, das fordert schon auch eine gewisse Innenschau, die man bis sich bewahren muss und vielleicht auch deshalb so dieses Wachsein, Hüten, so was passiert eigentlich in mir, was geht da vor? Und das heißt nicht, dass alles schlecht ist, weil wir haben Sehnsüchte und du sprichst auch ein bisschen drüber, so manchmal diese tiefere Frage vielleicht zu stellen, was steht dahinter, was ist wirklich die wahre Sehnsucht, oder? Ja. Was ist, Bernadette, deine wahre Sehnsucht? Was ist die tiefste Sehnsucht deines Herzens?
Das ist eine gute Frage. Also das Erste, was ich sagen muss, natürlich ist diese Reflexion von dem und dieses Wahrnehmen, wonach sehne ich mich denn jetzt, glaube ich, sehr wichtig. Ja? Und das heißt, die oberflächlichen Sehnsüchte, ich möchte ein gutes Essen oder das und das, dann kommen wir sehr schnell zu diesen sehr tiefen Sehnsüchten. Also ich denke so, ich glaube, vielleicht so meine tiefste Sehnsucht, zu lieben und geliebt zu werden. Und das in aller Wahrhaftigkeit, so quasi, angenommen zu werden, gesehen zu werden, wer bin ich wirklich, und dann geliebt zu werden. Ja, würde ich sagen, das ist ganz sicher eine ganz tiefe Sehnsucht in mir drinnen. Und dann aber auch mich hinzugeben. Also ich muss auch sagen, nur das Empfangen ist auch wieder zu wenig, sondern irgendwie dann, wenn ich weiß, boah, das ist so viel Liebe, dann will ich irgendwie mich auch mitteilen. Ich will dich zurücklieben. Ich will mich ausdrücken in dieser Liebe. Und dann würde ich sagen, ja, das ist wahrscheinlich schon diese tiefste Dynamik der Sehnsucht in meinem Innersten.
Ich finde, dein Leben kann man auch so verstehen. Ich weiß nicht, ob du, also ich glaube, manchmal hast du es schon so gesagt, auch dass du was sagst mit dieser Berufung, also dass es auch eine Form der Verkündigung fast ist, so mein Leben drückt etwas aus, ich spreche etwas. Und ich finde, also bevor wir uns hier jetzt live kennengelernt haben, habe ich dich auch so schon natürlich Dinge von dir gesehen. Und es war für mich schon so, wow, sie schenkt sich auch mir. Das ist irgendwie auch nochmal krass, finde ich, also ich kenne es so im christlichen Kontext, dass da nochmal ein Level ist von deine Hingabe an Gott und dein Ja zu ihm und dieses Leben, das du gehst, kann ich als Geschenk empfangen. Also da ist eine Fruchtbarkeit da, dass eben, du gibst etwas, selbst Leuten, die dich vielleicht gar nicht kennen. Und das ist eigentlich so cool, finde ich, an dieser, wenn man an dieses Tiefste vielleicht hinkommt und das wahrhaftig lebt, dass das ein Geschenk für die Welt wird letztendlich. Also ich glaube, das ist so, wer sagt das denn? Jetzt weiß ich, glaube ich, Katharina von Siena, glaube ich, sagt, sei, was du bist und du wirst die Welt entzünden oder irgendwie so. Also wenn du dahin vordringst, wo dein Tiefstes ist, dann wird das ein Feuer auch für andere, das sie beschenkt irgendwie, indem sie sich wie wärmen können.
Wunderschön.
Wenn du jetzt sagen würdest, das möchte ich, dass man versteht, weil ich kann mir vorstellen, dass es oft missverstanden wird, also dein Weg jetzt auch, keine Ahnung, so, die ist wahrscheinlich sehr verletzt worden, kann keine Beziehung oder was weiß ich, weißt du, so was, keine Ahnung, was die Leute denken. Aber was ist deine Message? Was sagst du mit diesem Weg? Was drückst du aus?
Also ich sage, mit meinem Leben, Gott allein genügt.
Ja.
Und er ist die Antwort auf unsere Sehnsucht. Also schlussendlich ist es ja das, dass ich mit meinem Leben sage, man kann ein so erfülltes Leben leben, ohne den sexuellen Ausdruck von Intimität.
Ja.
Und da würde ich sagen, ja, das ist natürlich meine Message. Okay, Jesus, er hat sich mir geschenkt und er sagt, möchtest du mit mir sein? Möchtest du mir alleine gehören? Und dann gebe ich eine Antwort, sage, ja, Jesus, ich möchte dir alleine gehören. Mhm. Und gleichzeitig das, was du angesprochen hast, würde ich auch sagen, ist es, indem ich Jesus alleine gehöre, gehöre ich vielen Menschen auch. Ja? Also das merke ich auch, dass ich sage, eine Berufung ist nicht privat.
Ja.
Eine Berufung hat einen öffentlichen Charakter.
Spannend.
Deshalb war auch meine Weihe eigentlich sehr öffentlich. Also der ordentliche Ort der Jungfernweihe ist die Kathedrale quasi, also der Dom. Und das hat einen öffentlichen Charakter, weil eine Berufung, auch die Ehe, ist nicht einfach nur privat.
Yeah.
Obwohl man sagen muss, sie hat einen privaten Charakter. Sie hat einen Raum der Intimität, der nur den beiden gehört.
Yeah.
Und das muss ich auch sagen, ich habe auch diesen privaten Charakter. Ja, so quasi, man sagt, okay, da ist eine tiefe Intimität mit Jesus, aber trotzdem ist meine Berufung per se nicht privat. Und deshalb ist mein Leben auch ein Statement. Und dieses Statement ist eben, Gott alleine genügt.
Ja.
Er kann uns erfüllen. Er ist dieses lebendige Wasser. Er gibt uns das Leben in einer Fülle. Und er ist die Liebe in Person. Er schenkt uns vollkommene Freiheit. Er nimmt uns hinein in diesen Wirbelsturm von Schönheit, Intimität, Freiheit. Ja.
Diese zwei Wahrheiten finde ich super spannend, dass es was Privates da gibt. Also ich stelle mir vor, dein quasi verborgener Garten mit Gott so. Mhm. Und dann auch dieses nach außen hin schenken und dieser öffentliche Charakter. Und das finde ich wirklich so, diese zwei Dinge präsent zu haben, ist so schön zu sehen und so integriert in dir zu sehen. Weil ich denke, manchmal, also ich kenne mich auch, also auch von mir selber kann ich sprechen, tragen wir so viel nach außen. Weißt du, ich meine, manchmal vielleicht sogar zu viel. Wir leben in einer Zeit, wo wir fast alles von uns preisgeben können. Ich meine, wir haben hier einen Podcast, wo wir über private Dinge auch sprechen. So, wir haben eine Kultur, wo sehr viel ins Außen geht. Und ich finde das irgendwie schön zu sehen. So einerseits dieses, da gibt's was, das ist nur zwischen dir und Gott. Da ist eine Verborgenheit der Intimität. Das ist ganz verborgen. Aber gleichzeitig kommt aus diesem Verborgenen auch was nach außen, und da ist eine Öffentlichkeit da und es ist gut, dass sie da ist, aber das ist irgendwie sehr gut unterschieden, kommt mir vor.
Ja, ja, es braucht irgendwie so diese Kontemplation, die Aktio, die wir auch sehr oft sehen, und es stimmt, also wir müssen von innen nach außen leben. Also und du hast recht, also wenn wir es umgekehrt machen, also ich habe es versucht in meinem Leben, Umgekehrtes zu leben, und ich muss sagen, es hat mich immer leer gelassen. Es funktioniert nicht, wenn ich sage, ich bin total in der Aktion und so weiter und versuche allen Menschen zu gefallen und allen zu genügen, aber innerlich, da bin ich leer, da bin ich nicht niemand so quasi. Mm. Aber wenn ich diesen inneren Reichtum kultiviere und merke, wow, da entsteht eine Welt, ja, so eine Verbindung. Gott wohnt in mir. Das ist ja auch ein Geheimnis, wo wir sagen, okay, Maria, sie ist so quasi der Tabernakel oder die Bundeslade, und jeder von uns ist das auch. Wir sind Tempel, wir sind Wohnzimmer Gottes quasi. Er wohnt mitten in uns, ja. Wo wir hingehen, bringen wir die ganze Dreifaltigkeit. So. Ja. Und ja, also ich denke gerade als Katholiken, wenn wir die Eucharistie empfangen, wo wir merken, da ist Jesus präsent, und dann wir gehen auf die Straße, wir tragen ihn, und dann muss man sagen, ja, das ist ja unfassbar, und dann strahlt es nach außen, also dann hat es einen Zeugnischarakter.
Ja, so schön. Ich würde irgendwie fast wie so als Ermutigung, ich muss gerade an zwei Verse denken, da sagt ein Dichter, ich hatte das Bedürfnis nach einer großen Pilgerschaft, also nach einer großen Pilgerreise. Also bin ich 3 Tage still in meinem Zimmer gesessen.
Ah, das sollte ich mir zu Herzen nehmen.
Sorry. Genau, so irgendwie, ich finde, dein Leben ist so eine Einladung, boah, da kann man was anzapfen im Inneren, und diese Intimität, die wir oft, nicht nur, aber oft vielleicht an Quellen suchen, die uns nicht letztendlich sättigen, diese Quelle, wie du jetzt gesagt hast, da finden wir in der Eucharistie was vor, in der Heiligen Messe, in der Anbetung und in uns selber, weil Gott in uns wohnen will, vor. Und wenn wir den Schatz nur auspacken, dann beginnt, wie du am Anfang gesagt hast, ein Abenteuer.
Ja, wunderschön.
Liebe Werner, wir sind schon am Ende. Das ging sich richtig schnell vorbei.
Ja, so spannend.
Ja, jetzt fangen wir gerade eigentlich an. Können wir noch 2 Stunden sprechen. Aber ich habe eine Schlussfrage für dich. Die stelle ich jedem Gast. Und zwar, der Podcast heißt Unverschämt katholisch, also zum Glauben stehen, sich nicht schämen. Warum bist du unverschämt katholisch?
Also weil ich seinen Leib liebe und seinen Leib, also weil ich die Kirche extrem liebe, und die Kirche ist der Leib Christi. Das ist natürlich auch ein tiefes Geheimnis, aber ich würde sagen, er zeigt sich und er offenbart sich uns in der Kirche. Und ich liebe die Eucharistie. Also ich habe mich wirklich verliebt in die Eucharistie, weil ich weiß, es ist auch sein Leib. Ja. Er gibt sich uns vollkommen, nicht nur spirituell im Geist, gibt uns nicht nur seinen Geist, sondern auch seinen Körper. Mhm. Und das finde ich unfassbar. Eigentlich auch, es übersteigt unsere Vorstellung. Und gleichzeitig denke ich mir so, okay, wow, ja, diesem Gott will ich auch mein Leben dann zurückgeben. Also ich will ihm auch meinen Leib, meinen Körper dann zurückgeben, wenn er sich mir schenkt. Und da sehe ich so viele Schätze, die in der katholischen Kirche verborgen sind. Ja? Und das ist auch ein großes Abenteuer, das immer mehr zu entdecken.
So schön. Wenn jetzt Leute noch mehr von dir hören wollen, dann können sie deinen Podcast auch hören. Du hast einen Podcast, der heißt Chai mit Berner,
ja,
gell?
Ja, also ich trinke einmal die Woche eine Tasse Chai und erzähle aus meinem Leben auch sehr persönlich. Also ich teile auch das, was mich aktuell immer gerade beschäftigt.
So schön. Genau. Und sonst auch, du lehrst ab und zu, du sprichst auch immer wieder auf Konferenzen, und wenn man will, kann man auch ins Home kommen und mit dir unter einem Dach eine Jüngerschaftsschule machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Home Salzburg, ja.
Genau. Sehr cool. Liebe Werner, es hat richtig Spaß gemacht mit dir. Danke für dein Zeugnis auch und deine Hingabe. Und dass du ein Beispiel bist in dieser Zeit, dass Intimität nicht reduzierbar ist auf eine Ebene, sondern dass es vielseitig ist und dass wir die brauchen.
Schön. Danke für die Einladung.
Hat mich gefreut.
Schön.